Ich möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Wenn man über ein solch wichtiges Thema spricht, Glaubenserziehung. Viele würden sagen, Menschen kann man doch nicht zum Glauben erziehen. Das ist göttliches Geschenk. Aber ich werde da noch einiges sagen dazu. Ich möchte schon für morgen Abend einladen. Morgen Abend geht es wieder eher praktisch zu und her, also heute Abend übrigens auch. Wie gestaltet man ein Familienleben? Ich habe gestern Abend gezeigt, wie gestaltet man eine Ehe. Aber es ist ja bei den meisten so, dass plötzlich Kinder noch dazukommen. Und wie gestaltet man jetzt ein Familienleben? Wie macht man das? Auf was muss man achten? Also das werde ich morgen Abend sagen. Und am Samstagabend werde ich euch Hilfen geben, wie man Kinder erzieht. Einfach so ganz praktisch. Wie, auf was muss man achten, wenn man Kinder hat? Welche Schwerpunkte muss man setzen? Also das ist ganz wichtig für die, welche Kinder haben und gerne wüssten, wie man Schwerpunkte setzt. Und dann am Sonntag eher die schwierige Seite. Warum ist das Familienleben heute so schwierig? So, Glaubenserziehung. Kinder zum Glauben hinführen. Es ist so, zunächst einmal ist das ganz sicher Auftrag der Eltern. Eltern haben ihre Kinder zum Glauben zu führen. Es ist so, dass im Blick auf die Glaubenserziehung die Eltern 2 bis 3 Mal einen größeren Einfluss haben als alles, was die Kinder sonst hören über den Glauben. Also 2 bis 3 Mal einen höheren Einfluss haben, als was sie sonst irgendwo in der Gemeinde über Glaubensfragen hören. Also Eltern sind hier ganz stark herausgefordert, Kinder zum Glauben zu führen. Das Kind soll mit der biblischen Botschaft vertraut gemacht werden und vor allem zu Jesus geführt werden. Und ich lese hier einen Text vor aus Psalm 78. Ein ganz interessanter Text. Hier steht ab Vers 3, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen, der zukünftigen Generation erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die künftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten, und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Wir sind eine Generation. Und unsere Aufgabe ist es, der nächsten Generation das Evangelium weiterzugeben. Und diese Generation hat wieder die Aufgabe, ihrer Generation das Evangelium weiterzugeben. Und das ist ein ganz schwieriges Unterfangen, das muss ich euch sagen. Wenn man bedenkt, dass hier in Deutschland, wo wir jetzt sind, ungefähr nur 5% der Bevölkerung wirklich an Jesus als persönlichen Retter glaubt. Und dass es eine Zeit gab nach der Reformation, wo das etwa 30% waren hier in diesem Land. Also ist es wohl nicht gelungen, der nächsten Generation das Evangelium weiterzugeben. Und ich habe großes Bedenken, dass es uns gelingt, der nächsten Generation das Evangelium weiterzugeben. Ich habe Fakten, ich habe Zahlen, das ist ja mein Fachgebiet, dass wir ungefähr in einer Gemeinde von 10 Kindern nur 3 zu Jesus führen und in die Gemeinde integrieren. Und 7 Kinder das nicht schaffen. Irgendwo schaffen wir es nicht, der nächsten Generation das Evangelium weiterzusagen. Und es ist schade, wenn wir unsere eigene Jugend an die Welt verlieren. Und dann sagen, wir wollen evangelisieren. Das ist, kommt mir vor wie bei den Bauern. Es gibt ja im Sommer, laden die Heu auf, so in Ladewagen. Und es ist schade, wenn sie hinten nicht schließen, dann läuft ja das Heu wieder auf das Feld hinaus. Und so verhalten wir uns oft als Gemeinde. Wir wollen ständig evangelisieren, aber unsere Jugend läuft uns hinten heraus. Und wir merken es nicht einmal. Und wir reden immer von Evangelisation. Ich muss sagen, die größte Evangelisation ist, wenn wir unsere eigenen Kinder zu Jesus führen. Das ist die größte Evangelisation. Und wir hätten eine unwahrscheinlich wachsende Gemeinde, wenn wir nur unsere Kinder zu Jesus führen würden. Das würde explosionsartig wachsen, unsere Gemeinden. Aber irgendwie haben wir uns damit abgefunden, dass unsere eigenen Kinder nicht den Glaubensweg gehen. Das ist einfach so. Und ich muss sagen, das muss nicht so sein. Das muss absolut nicht so sein. Unsere Aufgabe ist es, den Kindern die Botschaft der Bibel weiterzusagen. Unsere Kinder haben immer noch einen freien Willen, ob sie das annehmen oder nicht. Wir dürfen Kinder nie unter Druck setzen, wenn es um Glaubensfragen geht. Aber wir haben ihnen zu sagen, um was es geht. Inhaltlich haben wir ihnen das ganze Evangelium darzulegen. Und es muss uns ganz klar sein, unsere Kinder, auch die Kinder gläubigster Familien, werden als Sünder geboren. Also unsere Kinder auf jeden Fall. Ich habe meinen Kindern nie beigebracht, wie man streitet. Ich habe nicht gesagt, erste Lektion im Streiten. Ihr müsst das mal lernen, wie das geht, streiten, wie man an den Haaren zieht, dem anderen und so, wie man so Bauklötze dem anderen ins Gesicht jagt. Also wir müssen das mal lernen zusammen. Das haben meine Kinder nie gelernt. Das konnten die. Ich habe nie eine Lektion gehalten übers Lügen. Gesagt, man lügt, indem man die Unwahrheit sagt. Kinder, Christine und ich, wir haben unsere Kinder nie angelogen. Aber plötzlich haben uns die Kinder angelogen. Es wurden noch knallrot dabei, war noch gut. Aber da habe ich gemerkt, ja, die wussten, wie das geht. Also das Sündigen muss man nie lernen, nur dass ihr das wisst. Das kann man. Das liegt in uns drin. Es kann niemand sagen, Armin, was Sie sagen, das stimmt doch nicht. Menschen sind doch gut. Ja, die möchte ich mal sehen, diese guten Menschen. Der Humanismus behauptet, sie seien gut. Nur meine Kinder passen nicht in den Humanismus. Die waren eben ganz anders. Eben hatten gewöhnliche Kinder, nicht humanistische. Und ich meine, dass wir das ernst nehmen müssen. Unsere Kinder sind Sünder. So lehrt es die Heilige Schrift. Und welche Schwerpunkte haben wir nun den Kindern weiterzugeben, wenn wir ihnen das Wort Gottes weitergeben sollen? Der erste Schwerpunkt ist sicherlich, Gott ist unser Schöpfer. Und vor allem, Gott ist dein Schöpfer. Wir dürfen nicht vergessen, ihr alle, die ihr heute Abend hier seid, ihr seid direktes Geschöpf Gottes. Nämlich damals, als sich die Eizelle und die Samenzelle miteinander verbunden haben, hat Gott euer Ich geschaffen. Ihr könnt nämlich Ich sagen. Ihr seid nicht Vater und Mutter geteilt durch zwei, sondern ihr seid ein neues Ich, das ewig leben wird. Das wird nie mehr ausgelöscht, dieses Ich. Auch bei Kindern, die abgetrieben werden, die leben ewig weiter. Das wissen die Mütter, die das gemacht haben. Das wissen sie genau in sich. Die leben ewig weiter. Es ist unauslöschlich. Was Gott gesetzt hat, das kann man nie auslöschen. Und jetzt kann ich einem Kind sagen, hör mal, Gott hat dich geschaffen. Und noch mehr, du bist im Bild Gottes geschaffen. Du bist unendlich wertvoll. Kinder sind unendlich wertvoll. Das kann man ihnen gar nicht genug sagen. Gott hat sie geschaffen. Gott hat sie gewollt. Und sie sind unendlich wertvoll in Gottes Augen. Und er hat einen Plan für unsere Kinder. Er will unsere Kinder. Er hat ihnen das Leben geschenkt. Und weiter zeigen wir ihnen, dass es aber leider zwischen dem Schöpfer und uns Menschen zu einem Bruch gekommen ist im Sündenfall. Das müsst ihr je nach Alter, ich kann jetzt nicht die entwicklungspsychologischen Stufen zeigen, wie man das einem Kind genau altersentsprechend weitergibt. Das wäre eine Vorlesung für sich. Aber einfach irgendwo stufengerecht zeigen, der Mensch hat diese Beziehung zu Gott abgebrochen. Nicht Gott hat die Beziehung abgebrochen, der Mensch. Und der Mensch kann diese Beziehung nie mehr aus eigener Kraft wiederherstellen. Der Mensch ist von Natur aus ein Sünder und getrennt von Gott. Und wenn er stirbt in diesem Zustand, geht er ewig verloren. Und er kann daran gar nichts ändern. Gar nichts. Aber, und jetzt geht's wieder weiter. Gott liebt uns Menschen. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, den er hatte, für uns dahingegeben hat. Und das zeigen wir nun dem Kind, dass dieser Jesus in die Welt gekommen ist. Und erzählen ihm Geschichten von Jesus, dass eine Beziehung entsteht zu Jesus. Und dieser Jesus ist der ewige, heilige Sohn Gottes. Wenn man Jesus begegnet, begegnet man Gott. Und dieser Jesus hat nie gesündigt, als er über diese Erde ging. Aber er war dann bereit, am Ende seiner Wirksamkeit die Sünden aller Menschen auf sich zu nehmen. Er war bereit, alle Sünden, das steht so in Jesaja 53, Vers 5, er hat alle Sünden auf sich genommen. Und deshalb traf ihn das göttliche Gericht, das eigentlich uns Menschen hätte treffen müssen. Und deshalb musste er am Kreuz von Golgatha an unserer Stelle sterben. Aus Liebe, weil er uns Menschen liebt. Und Gott Vater hat diesen Jesus auferweckt. Dieser Jesus lebt heute. Und dieser auferstandene Christus macht nun ein ganz gewaltiges Angebot an alle Menschen, auch an die Kinder. Gott sagt, und ich vergebe dir deine Sünden. Ich habe sie ja getragen. Ich vergebe dir alle deine Sünden. Und ich schenke dir ein neues Leben. Ich schenke dir eine neue Stellung. Ich schenke dir die Gotteskindschaft. Das ist das, was aus dem Erlösungswerk Jesu herausgekommen ist. Und jetzt haben wir dem Kind zu zeigen, wie es diese Geschenke annimmt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Denn Sündenvergebung annehmen ist ein unsichtbarer Vorgang. Erstens einmal, Sünden sieht man nicht. Und dann Sündenvergebung annehmen, also das ist hoch unsichtbar. Ich habe meinen Kindern erklärt, wie man Schuhe bindet. Das ist also ein sichtbarer Vorgang, nur dass ihr das wisst. Also Schuhe binden ist ein sichtbarer Vorgang. Ich habe meinen Kindern Minimum 30 Mal erklärt, wie man Schuhe bindet. 30 Mal. Ihr könnt jetzt über meine Kinder denken, was ihr wollt. Aber ich musste ihnen das. Und dann kamen sie wieder mit offenen Schuhbändern vom Kindergarten heim. Und dann habe ich es noch einmal erklärt. Und einige sagen, ich habe meinem Kind gesagt, du musst Jesus die Sünden bekennen und Jesus in dein Leben aufnehmen. So geht das. Wisst ihr, was das Kind verstanden hat? Bahnhof. Gar nichts. Gar nichts. Ihr müsst das dem Kind erklären, was das heißt. Das ist ein unsichtbarer Vorgang. Ich habe das meinen Kindern sicher 50 Mal erklärt oder noch mehr. Weil es so schwierig ist, weil das etwas Unsichtbares ist. Und einige sagen das, ich sage dem Kind das nur einmal. Nein, unmöglich. Erziehen heißt tausendmal das Gleiche sagen. Das ist Erziehen. Also wer mal erzogen hat, weiß, wie das ist. Wie oft habe ich meinen Kindern gesagt, jetzt räume mal das Zimmer auf. Also das ist eine Katastrophe. Also, und immer wieder musste ich es sagen. Immer wieder. Und genauso ist das hier auch. Ich sage nicht jedes Mal, wenn ich das erklärt habe, jetzt bringe Jesus deine Sünden und wie man das genau macht und nimm Jesus sein Leben auf. Jetzt mach das. Dann muss der Heilige Geist dann das Kind berühren. Aber das Kind muss verstehen, was es macht. Es muss begreifen, um was es geht. Das ist das Entscheidende. Ich mag mich noch gut erinnern, ich habe das unseren Kindern sehr erklärt und immer wieder erklärt. Und plötzlich hat es bei mir einmal an einem Morgen geklopft am Studierzimmer, stand der Matthias vor der Tür. Dann hat er gesagt, Vati, mit mir ist es jetzt soweit. Habe ich gesagt, ja, was will ich, wie ist das, was ist soweit? Sagt, du weißt schon was. Dann hat er Platz genommen, hat einen Zettel gehabt, so wie Kinder etwas schreiben, und hat dort alle seine Sünden aufgeschrieben gehabt. Und dann hat er die Hände gefaltet und gesagt, gell Vati, jetzt muss ich dir Jesus sagen. Und dann hat er alle Sünden Jesus gesagt. Und dann hat er gesagt, gell Vati, jetzt steht in 1. Johannes 1, Vers 9, den haben wir auswendig gelernt zusammen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und das habe ich jetzt gemacht, Vati. Ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt? Gell, jetzt habe ich keine Sünden mehr. Jetzt hat er mir sie vergeben. Das war ein Augenblick. Dann hat er gesagt, gell, jetzt ist noch nicht fertig. Jetzt muss ich noch Jesus aufnehmen. Denn es steht in Johannes 3, Vers 20, wie viele ihn, oder Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Hat er die Hände gefaltet und gesagt, hey Jesus, du hast mich jetzt rein gemacht, bitte komm jetzt in mein Leben. Und dann hat er gesagt, gell, jetzt ist Jesus gekommen. Es steht nämlich in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, gell, ich habe die Tür aufgetan, Vati, zu dem werde ich hineingehen. Gell, jetzt ist er gekommen. Habt ihr gemerkt, das Kind hat total verstanden, was es macht. Ganz klar verstanden, was es macht. Hat sich nicht einfach bekehrt und wusste nicht so recht, wie das geht und die Mutter hat ein bisschen mit mir gebetet und so. Nein, hat ganz genau gewusst, was er macht. Das habe ich ihm erklärt. Wir haben diese Bibelverse gelernt. Ich habe das nicht nur dem Matthias erklärt, plötzlich kam auch der Daniel und dann später die Damaris. Jetzt die Frage, ab wann kann ein Kind das begreifen? Einem Vierjährigen könnt ihr sagen, hast du auch Sünden? Sagt er, vielleicht. Und dann lacht er und strahlt mich an, ist immer noch ein Lieber. Aber später plötzlich entsteht ja in mir das Bewusstsein, dass ich sündige. Ich mag mich noch ganz gut erinnern in meinem Leben, als ich gemerkt habe, dass ich sündige. Das war damals etwa 7-8-jährig. Ich konnte mal eine Nacht nicht schlafen. So hat mich das bewegt, dass ich ein Sünder bin. Und bei jedem Kind ist das Alter ein bisschen anders. Die Mädchen sind ein bisschen früher als die Buben. Die Buben lassen sich da ein bisschen Zeit. Ich habe das gemerkt bei der Damaris. Das Sündenbewusstsein ist bei ihr so bei 5-6-jährig erwacht. Bei den Buben so bei 7-8-jährig. Dass sie gelitten haben unter der Sünde. Also auch Kinder können sich für Jesus entscheiden. Das müssen wir ganz klar sagen. Ich bin hier mit Westerhof nicht einig, dass er sagt, man kann sich erst ab 16-jährig bekehren. Unmöglich, unmöglich. Ich habe mich mit 10-jährig bekehrt und ich wusste ganz genau, was ich mache. Als mir dann Leute so lieb über die Haare gefahren sind, sagen, Armin, wir wollen dann schauen, habe ich gedacht, ja. Ich habe ganz genau gewusst, was ich gemacht habe. Ich habe genau gewusst, dass Jesus mir die Sünden vergeben hat. Ich habe genau gewusst, dass Jesus jetzt in mir wohnt. Wisst ihr, da braucht man nicht 16-jährig zu sein, um das zu wissen. Durchaus nicht. Kinder können sich wirklich für Jesus entscheiden und oft in einer Klarheit, die in der Pubertät gar nicht mehr möglich ist. Ihr dürft nicht vergessen, Kinder so von 7 bis 11-jährig leben im Realitätsalter. Ja, das wäre noch etwas Interessantes, über das zu reden, im Realitätsalter. Und genau hier sollte man sie zu Jesus führen. In der Pubertät kommen so viele andere Fragen und so viele interessante Fragen auch. Und es ist gut, wenn man im Realitätsalter die Kinder zu Jesus führt. Weiter sollte dem Kind gezeigt werden, dass es Ordnungen gibt, die Gott gesetzt hat. Das sind die 10 Gebote. Bitte lernt sie nicht einfach auswendig mit den Kindern, sondern geht mal auf diese Gebote ein. Da steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Das heißt, die Eltern ehren. Wie geht das? Wie ehrt man Eltern? Übrigens, wie ihr Eltern ehren sollt, das weiß ich. Wenn ihr etwas Falsches in ihrem Leben seht, dann vergebt ihr ihnen und ihr achtet sie und schätzt sie und habt eine Wertschätzung ihnen gegenüber. Aber wie ehren Kindereltern? Die Bibel lehrt uns, dass ein Kind lernen muss, den Eltern zu gehorchen. Ehren heißt, bereit zu sein, zu gehorchen. Und dann redet man über Gehorsam. Warum ist Gehorsam so wichtig? Und zweiter, dann du sollst nicht stehlen. Und so weiter. Ich kann jetzt nicht alle Gebote durchgehen. Das hat ja Zeit. Wir haben ja jahrelang Zeit, das zu erklären. Pro Jahr ein Gebot. Also, das ist ja enorm lang. Oder man hat ja Zeit. Einige meinen, immer in der Kindheit müsste man immer eilen. Da eilt überhaupt nichts. Gar nichts. Ihr habt Zeit, diese Dinge zu entfalten. Was mir auch wichtig erscheint, ist, dass wir dem Kind zeigen, was Beten ist. Beten ist eigentlich etwas vom Vornehmsten, was wir Menschen machen können. Wir können nämlich mit Gott reden. Wir reden nicht in einen leeren Raum hinein. Wir reden mit Gott. Stellt euch mal vor, wir Menschen können mit unserem Schöpfer reden. Wir können mit dem reden, der mir das Leben geschenkt hat, der alles weiß, der alles kann. Und jetzt darf ich mit ihm reden und ich darf erfahren, wie er antwortet. Ich muss sagen, so bis 12-jährig hatte ich meine größten Gebetserhörungen. Es ist ganz interessant, manchmal trauere ich ein bisschen dieser Zeit nach. Ich habe einfach Gott gesagt und geglaubt, dass er handelt und sauber und glatt, er hat es gemacht. Jetzt muss ich mit Gott andere Wege gehen. Also, oder Gott geht mit mir andere Wege, ich weiß auch nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber Kindergebete, das ist unwahrscheinlich, wie Gott auf Kindergebete eingeht. Das ist unwahrscheinlich. Ich habe erlebt, wie Kinder gebetet haben und Menschen wurden gesund aufgrund eines Kindesgebets. Und das Kind war überhaupt nicht erstaunt. Es hat gesagt, ich hab doch, das steht doch in der Bibel, dass Gott hört. Fertig. Kinder haben einen unwahrscheinlichen Glauben im Gebet. Das Gebet, ein Vorrecht. Und ich muss euch sagen, ich habe unsere Kinder manchmal erlebt, wie sie einfach entdeckt, wie sie in ihrem Zimmer gebetet haben, auf den Knien. Ich habe manchmal geweint, als ich sie beten hörte. Wie tief ein kindliches Gebet sein kann. Das ist eben nicht kindisch, das ist kindlich. Wie tief ein Gebet sein kann. Führt eure Kinder ins Gebet, dass sie beten lernen. Dass sie eine Beziehung aufbauen können mit Gott. Und noch etwas. Weckt im Kind Liebe zur Gemeinde Jesu. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig wecken kann. Auf alle Fälle weckt man es so, dass man selber gern in die Gemeinde geht. Nicht, dass man am Sonntagmorgen sagt, gute Nacht, jetzt müssen wir wieder in die Gemeinde. Da weckt man also keine Liebe. Also das muss ich euch sagen. Und dann kommt man heim und am Tisch weiß man nichts anderes, als zu sagen, wie langweilig die Predigt war, wie blöd die Lieder waren, die man wieder singen musste und so weiter. Da weckt man keine Liebe zur Gemeinde. Ich muss euch Folgendes sagen. Ich habe in meiner Kindheit am Familientisch, wir waren 7 Kinder, habe ich ja gestern Abend gesagt, nie etwas Negatives gehört über die Gemeinde, die ich besuchte. Nie etwas Negatives. Ich mag mich noch gut erinnern, ich war etwa 17-jährig und dann musste ich meine Mutter mal aufklären über unsere Gemeinde, einfach mal aufklären. Ich sah so viele Dinge, die waren nicht in Ordnung. Und ich weiß noch, wie ich in der Küche war, ja, und ihr einen Vortrag gehalten hat, meine Mutter, was ich alles entdeckt habe. Und dann hat meine Mutter sich umgedreht, als ich fertig war, und gesagt, ich könnte ebenso lange, wie du jetzt geredet hast, weiterfahren. Aber weißt du was, Armin? Genau diese Gemeinde hat Gott lieb und ich auch. So. Wusste ich es. Nicht eine andere Gemeinde. Genau eine Gemeinde, die eben nicht vollkommen ist. Eine Gemeinde, die noch nicht im Himmel ist. Wenn ihr vollendet wäret, wärt ihr alle weg. Aber ihr seid eben noch auf dem Weg. Das ist das Dumme. Also deshalb, weil wir noch auf dem Weg sind, sind wir eben noch nicht vollkommen und ihr seid noch ein bisschen mühsam. Und deshalb sind wir ja noch da. Also vollendete Gläubige sterben und sind weg. Aber wir sind eben noch da. Und deshalb, Jesus baut eben mit noch nicht vollendeten Gläubigen seine Gemeinde. Aber wir wecken trotzdem Liebe zur Gemeinde. Das ist das Volk Gottes auf dieser Erde. Und Gott liebt sein Volk. Und wir lieben das auch. Ich habe diesen Satz, also ich bin ja Pastor. Und ich habe vieles erlebt mit meiner Gemeinde. Aber manchmal höre ich wie eine Stimme in mir, und Gott liebt genau diese Gemeinde und ich auch. Dann sage ich meiner Mutter hinten nach, sie ist leider schon gestorben und ich auch. Ja, nun, welche Möglichkeiten haben wir denn, den Kindern die biblische Botschaft weiterzugeben? Die erste Möglichkeit ist ganz bestimmt, dass wenn die Kinder noch klein sind, wenn wir sie ins Bett bringen. dann können wir ihnen doch biblische Geschichten erzählen. Das gibt ja so schöne Büchlein. Oi. Und da kann man ihnen das erzählen und vor allem ihnen Jesus lieb machen. Um das geht es, dass sie eine Jesus-Beziehung bekommen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe manchmal Geschichten erzählt und dann hat Damaris mir gesagt, aber das letzte Mal hast du es genau so gesagt, musst noch einmal so sagen. Und ich habe manchmal mich nicht mehr ganz genau erinnert, wie ich es gesagt habe, dass es genau gleich war. Aber noch etwas, nicht nur Frauen sollen diese Geschichten erzählen, auch die Männer. Vor allem bei den Buben. Sonst prägt sich ein, religiöse Dinge gleich Frauensache. Das ist nicht gut. Ich kenne viele Buben, die wissen genau, meine Mutti ist religiöser als mein Vati. Ist gläubiger als mein Vati. Vor allem bei den Beerdigungen merkt man das sofort. Bei der Mutter weiß doch jedes Kind, wie die Mutter sich bekehrt hat, wie sie gläubig war. Und wenn ich beim Vati gefragt habe, wann hat er sich bekehrt, haben sich alle in der Runde angeschaut und gesagt, Frieda, du weißt es doch, oder? Hat er dir das nicht mal erzählt? Habe ich gemerkt, kaum jemand weiß, wie ein Vater sich bekehrt hat. Bei der Mutter wissen es alle. Und wie war er im Glaubensleben? Er hat viel gearbeitet. Ja, aber das ist doch nicht alles. Also, was habt ihr sonst noch? Wie war das genau? Wir müssen auch, wir Väter, den Kindern biblische Geschichten erzählen und uns öffnen, was unser religiöses Leben anbetrifft. Dass die Kinder in unser Herz hineinschauen können, wie wir unseren Glauben leben. Und vielleicht kann es sein, dass wir vielleicht nach dem Abendessen oder Mittagessen einen kurzen Bibeltext lesen, aber bitte kurz. Einige können nicht mehr aufhören mit Lesen, bis die Kinder fast verjagt. Also nein, nicht so. Also wenn die Frömmigkeit Druck wird, also dann ist das eine Katastrophe. Nur einen kurzen Text oder vielleicht eine ganz gute Andacht, die Helle Straße oder sonst irgendein Buch, das das Kind anspricht, das sehr interessant ist, wo eben Glaubensdinge angesprochen werden. Und dann die Familienandacht. Das finde ich auch eine wichtige Sache. Ich werde das nur jetzt kurz rudimentär sagen, weil ich morgen Abend ein bisschen näher darauf eingehen möchte, weil das ein Zentralpunkt ist einer Familie, die gläubig ist. Wir hatten immer den Sonntagabend, der gehörte uns als Familie. Und dann hatten wir an diesem Abend in der Familienandacht zunächst eine Zeit, wo wir über die Alltagsprobleme unserer Kinder redeten. Dann lasen wir einen Text aus der Bibel. Als die Kinder älter waren, haben sie auch gelesen. Die wussten ja auch, wie man liest. Und dann haben wir zusammen ausgetauscht und gefragt, wie setzt man das jetzt um im Alltag? Was macht man jetzt mit diesem Text? Wie ist das jetzt damit? Und weiter forderten wir sie auf, mal darüber nachzudenken, was man jetzt mit diesem Text machen könnte. Und dann folgte eine gemeinsame Gebetszeit. Und schließlich sollte das alles eingerahmt werden in Liedern. Aber ich werde das morgen Abend ein bisschen breiter entfalten. Das mag jetzt mal heute Abend so genügen. Wir brauchen Zeiten, wo wir das Wort Gottes weitergeben, wo wir den Kindern begegnen, aber wir brauchen in dem allem die Unterstützung der Gemeinde. Achtet mal, in unserer doch recht pluralistischen Zeit ist im Kind folgendes Denken vorhanden, vor allem bei den Pubertierenden. Wenn ich in meiner Familie das allein mache, wird die Gesellschaft das überrollen. Das trägt nicht, was eine Einzelfamilie macht. Schade. Das hat vor allem Professor Uhl gezeigt in seiner Moralpädagogik, warum das nicht trägt, was in einer Einzelfamilie gemacht wird. Und warum das überrollt wird nachher von den anderen Dingen aus dem Alltag. Deshalb müssen mehrere Familien zusammen das Gleiche machen. Und das Kind merkt, aha, ich bin kein Außenseiter. Das sind noch andere Familien, die denken gleich, die handeln gleich. Und deshalb ist es Auftrag der Gemeinde, die Familie in ihrem Anliegen zu unterstützen. Aber jetzt muss ich noch Folgendes sagen. Nur dort, wo eine Familie der Gemeinde mit Wertschätzung begegnet, wirkt sich das unterstützend aus. Eine Familie, die ständig an der Gemeinde herumkritisiert, wird keinen bedeutenden Erfolg sehen durch die Gemeinde. Weil das Kind immer mit angezogener Handbremse kommt in den Unterricht, mit angezogener Handbremse in die Sonntagsschule, hat immer schon eine Distanz zu dem, was geschieht in der Gemeinde. Aber wenn Eltern mit Wertschätzung der Gemeinde begegnen, kann eine Gemeinde Bedeutendes tun im Blick auf die Unterstützung der Eltern. Alles beginnt einmal, wenn ich die Möglichkeiten der Gemeinde anschaue, dann beginnt alles mit der Kinderbetreuung. Also bei uns ist es so, wir haben gegenwärtig etwa 5 Babys. Und die sind bei uns so, das ist so eine Wand, eine Glaswand, und dort sitzen die Mütter dahinter. Hören die Predigt mit hinter der Glaswand und so weiter, und die Kinder können schreien, man hört nichts weiter im Saal. Und die schwatzen miteinander, die Mütter haben es schön miteinander, die Babys haben es auch schön und so. Und dann später kommt die Kinderbetreuung. Und eines ist für das Kind wichtig, in die Gemeinde gehen ist schön. Da gibt es viele Spielsachen. Und da kann man das herausreißen und dort noch etwas herunterreißen und da noch etwas. Das ist so schön, was man da... Unsere Kinder erzählen noch heute, was wir alles für Spielsachen hatten in unserer Gemeinde, als sie noch klein waren. Der Matthias weiß das noch alles bestens, auch der Daniel, was sie da alles hervorreißen konnten. Und die haben sich schon am Samstag, den ganzen Samstag gefreut, um das Zeugs wieder herausreißen zu dürfen, am Sonntag dort in der Spielecke. Hey. Und andere haben geholfen und ja, das war wunderbar. Ja. Also man darf diese Zeit der Kinderbetreuung nicht unterschätzen. Nicht unterschätzen. Und dann kommt die Sonntagsschule. Die Sonntagsschule nennt man heute Promisland in eigenen Gemeinden oder Kids-Treff in anderen. Mir ist gleich, wenn man dem Zeug sagt. Wichtig ist einfach. Und das ist das Entscheidende. In der Sonntagsschule oder eben im Kids-Treff oder im Promisland geht es darum, dass das Kind jetzt die biblischen Geschichten mal im Zusammenhang hört. Da ist die Josef-Geschichte, dann die Mose-Geschichte und dann die Evangelien. Jesus, der dem Petrus begegnet und dann Paulus, der die Gemeinden gründet. Dass man mal all diese Geschichten in einem bestimmten Zusammenhang miteinander mal hören darf. Und die sind gut vorbereitet, gut veranschaulicht, schöne Bindli dazu und so weiter. Und die geben sich Mühe. Schade, wenn man 5-mal die Josef-Geschichte hört, aber nie etwas gehört über den Petrus. Also man muss einfach gut geplant sein. Also, dass man einfach mal die Geschichten aus der Bibel kennenlernt. Und die Bibel lieben lernt. Wisst ihr, unsere Kinder kamen manchmal von der Sonntagsschule in die Wohnung und haben gesagt, Vati, wo steht das? Das mit dem Gelähmten, wo man ihn da heruntergelassen hat. Und dann haben wir das gefunden zusammen in der Bibel. Und dann habe ich das noch einmal vorgelesen. Ganz andächtig saßen sie da. Gesagt, genau so wurde es erzählt. Ja, genau so. Ja, einfach, es entstand Liebe zur Bibel. Zu dem, was in der Bibel steht. Und um das geht es ja eigentlich. Und weiter sollte dem Kind gezeigt werden, wie es Jesus als seinen Retter annehmen kann. Immer wieder das Gleiche. Wisst ihr, das Evangelium ist nicht ein Wissensbuch, sondern ein personales Buch. Das Evangelium führt mich zu einer Person und die heißt Jesus Christus. Und das Evangelium nimmt mich an der Hand und führt mich zu dieser Person hin. Und was nützt mir alles biblische Wissen ohne die Begegnung mit dieser entscheidenden Person? Ich muss zeigen, wie ich eine Begegnung mit Jesus haben kann und wie ich dann mit Hilfe von Jesus das Leben gestalten kann. Übrigens ist die Sonntagsschule auch ein Ort der Freude. Wisst ihr, hier werden Lieder gesungen. Da kann man aufstehen und dann sich den Turnübungen hingeben, die heute ja Lieder in sich schließen. Und dann kann man so fröhlich da, es gibt so viele schöne Bewegungslieder. Und dann lacht man zusammen und kann beten miteinander. Und wir haben oft vergessen, oder vergessen oft, dass Kinder viele Ängste mit sich tragen. Viele haben Angst, in die Schule zu gehen. Viele haben Angst vor den Hunden. Und zum blöden Nachbarn muss er mir vorbei. Jedes Mal sieht er den Hund. Und andere haben Angst, weil sie sonst irgendwie Ängste, die können, man kann es gar nicht beschreiben. Und jetzt in der Sonntagsschule redet man über diese Ängste. Und einer versteht mich in diesen Ängsten. Der begreift meine Ängste. Dem kann ich meine Ängste sagen. Und auch die Probleme, die ich zu Hause habe, wie viele Kinder sitzen heute vor uns, die erlebt haben, wie Vater und Mutter sich angeschrien haben und jetzt sitzen sie vor uns. Die können fast nicht zuhören. Und jetzt kann man für die Eltern beten, dass doch Gott schenkt, dass sie aufhören zu streiten. Ich habe schon viele weinende Kinder in meiner Gegenwart gesehen, die für ihre Eltern gebetet haben. Ein Problem. Und hier in der Sonntagsschule ist eine Sonntagsschulhelferin. Und mit der kann man zusammen beten. Oh, das ist schön. Deshalb geht man gerne in die Sonntagsschule. Da kann man das Herz mal ausleeren. Da kann man es mal sagen, wie es einem zumute ist. Und natürlich gibt es in der Sonntagsschule auch Freunde und Freundinnen. Ihr habt keine Ahnung, wie wichtig Beziehungen sind für kleinere Kinder. Wenn man keine Beziehungen hat, geht man gar nicht gern in die Gemeinde. Man sagt immer, ich bin ja allein. Niemand kümmert sich um mich. Beziehungen sind sehr wichtig. Und man hat hier auch aus anderen gläubigen Familien, ist ein Mädchen, ist ein Bub und mit dem kann man sehr gut spielen, in der Zeit in der Sonntagsschule sich gut austauschen. Wir haben einmal eine Umfrage gemacht unter Jugendlichen, die nicht mehr in die Gemeinde gehen heute. Warum geht ihr nicht mehr in eine Gemeinde? An erster Stelle, wir hatten niemanden in der Gemeinde, mit dem wir eine engere Beziehung aufbauen konnten. Erster Grund. Nicht, weil die Verkündigung langweilig war, sondern wir hatten keine Beziehung. Hier in der Sonntagsschule werden Beziehungen geknüpft und die sind entscheidend wichtig für ein heranwachsendes Kind. Und dann kommt etwas, das für mich immer wichtig ist, der biblische Unterricht. Einige denken, müssen wir etwas wie eine Kurzbibelschule machen in der Gemeinde? Sage ich, jawohl, genau das müssen wir. Wir müssen das mal ganz gründlich einem Kind die Zusammenhänge der biblischen Botschaft zeigen. Vor allem soll ein Kind mal in das heilsgeschichtliche Denken eingeführt werden. Achtet mal, das ganze Alte Testament weist auf Jesus hin. Und Jesus kam auf diese Erde, starb am Kreuz, ist auferstanden und vom Kreuz her leben wir heute in der Zeit der Gemeinde. Ich hoffe, dass ihr das wisst. Und das Ende dieser Zeit ist die Entrückung, wenn Jesus kommt und seine Gemeinde zu sich in den Himmel holt. Und dann wird Jesus wiederkommen und das tausendjährige Reich auf dieser Erde errichten. Und nach dem tausendjährigen Reich kommt das letzte Gericht, das jüngste Gericht. Und dann wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde ins Dasein rufen. Es ist entscheidend wichtig, dass ein Teenager weiß, in welcher Zeit er lebt. In welcher heilsgeschichtlichen Zeit. Heute macht man ein Birkenmüsli zwischen tausendjährigem Reich und heutiger Zeit. Muss ich sagen, das muss heute ein Teenager wissen. Wir können das Reich Gottes nicht bauen auf dieser Erde. Das macht dann Jesus. Wir beten immer noch in unser Vater, dein Reich komme, nicht dein Reich entfalte sich. Habe ich noch nie gebetet. Dein Reich komme. Aber dein Reich, das ist heute die Gemeinde, die wir bauen helfen dürfen. Für die wir uns einsetzen dürfen in unserer Zeit. Und das soll ein Teenager wissen. Und dann soll er etwas merken. Und das ist für Teenager ganz wichtig. Die Bibel ist erfahrbar. Die Bibel ist nicht ein theoretisches Buch, wo ich mein Wissen fülle, sondern es ist erfahrbar. Wenn ich gesündigt habe und ich komme zu Jesus und ich bekenne ihm die Sünde, nimmt er diese Sünde mir weg. Und reinigt mich mit seinem heiligen Blut. Sie ist erfahrbar. Aber noch etwas. Die Bibel will auch, dass man sie lebt. Wir haben die Bibel auch zu leben. Zum Beispiel haben wir dem Jugendlichen zu zeigen, warum die Bibel ganz klar sagt, es gibt keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr. Das müssen wir heute lehren. Das lehrt die Bibel so, das ist nicht meine Idee. Die Bibel muss gelebt werden. Und wir müssen auch darüber reden, wie man mit Suchtmitteln umgeht. Alkohol, Nikotin, Drogen. Nicht einfach sagen, ja, mein Kind hat sowieso mit dem allem nichts zu tun. Ich kenne gläubige Jugendliche, die sich ab und zu besaufen. Ich muss doch sagen, das ist kein gelebtes Evangelium. Ich kenne gläubige Jugendliche, die rauchen. Das ist doch kein gelebtes Evangelium. Wir müssen über diese Dinge reden, nicht tun, als ob es das nicht gäbe. Und dann weiter. Wir müssen auch über die Medien reden. Wie geht man mit dem Computer um, vor allem mit Computerspielen? Wenn man eine Stadt aufbaut und die Mutter um 10 Uhr sagt, jetzt gehst du ins Bett und die Stadt ist mir verbrannt. Was mache ich jetzt? Blöde Stadt ist mir verbrannt. Und ja. Einige sind am Helikopter fliegen und können nicht landen, gerade um 11. Die müssen erst noch einen Landeplatz suchen. Also, wie geht man mit den Medien um? Wie macht man das? Wie? Das sind ganz entscheidende Dinge. Gerade für Teenager. Und manchmal muss ich aus den Studenten sagen, wenn sie mich so müde dran schauen, wie lange waren sie am Computer? Also, ja. Noch etwas. Was wir im Unterricht zeigen müssen, ist Liebe zur Gemeinde. Ich habe vorhin gesagt, dass es ein Problem ist, dass wir Kinder wohl zu Jesus führen, aber nicht in die Gemeinde. Und dass wir etwa nur 30% unserer Kinder später in der Gemeinde haben. Irgendwo ist das Verständnis für Gemeinde etwas Fremdes. Denn die Gemeinde ist eine Wir-Gemeinschaft und nicht eine Ich-Gemeinschaft. Wir sind nicht ein Haufen Individuen. Wir sind Glieder voneinander. Und unsere Zeit ist total individualistisch. Ich muss Bock haben, für in die Gemeinde zu gehen. Also so blöd rede ich sonst nicht. Aber ich habe ich schon gehört. Also ich traute meinen Ohren nicht. Also es muss mir Lust machen. Ich muss. Ja, und ich denke immer, gute Nacht. Bist du der wichtigste Person, die wichtigste Person der Welt? Und jetzt muss ich das Kind, das derart ich-orientiert ist, in eine Wir-Orientierung hineinführen. Das ist enorm schwierig. Enorm schwierig. In unserer Zeit. Ich möchte noch etwas sagen über Jungschar und Teenagerarbeit. Wenn wir die Kinder nicht in die Jungschar- oder Teenie-Arbeit integrieren können, werden sie in einen Sportverein gehen oder in einen Musikclub gehen und dann haben wir die Kinder verloren. Wir brauchen diese Gefäße, um die Kinder in die Gemeinde hineinzuführen. Und mir scheint es auch wichtig, die Schwerpunkte, die wir dort setzen, auch hier wieder, die biblische Botschaft soll im Zentrum stehen. Wir haben dem Kind zu helfen, dass es für sein Leben ertüchtigt wird, dass ihm geholfen wird, wie es sein Leben mit Hilfe von Jesus gestalten soll. Und hier noch ein wichtiger Gedanke. Helft den Kindern, missionarisch zu denken. Missionarisch. Interessant ist, dass 70% aller Missionare vor dem 16. Lebensjahr in den missionarischen Dienst gerufen wurden. Und wir reden wenig über Mission. Wir sollten unbedingt über Hudson Taylor reden, über John Stott reden. Und dann sollten wir unbedingt mal ein Missionsehepaar, das leibhaftig in Asien oder ich weiß auch nicht genau wo, also das in der Mission ist und die kommen jetzt und gestalten einen ganzen Nachmittag. Und dann sehe ich mal Missionare, die sich einsetzen, etwas zu bewegen auf dieser Erde für Jesus. Und dann brauchen die Kinder auch praktische Kenntnisse. Wie geht man mit dem Kompass um, mit Landkarte und so weiter. Und vor allem wieder hier Liebe zur Gemeinde wecken. Es ist entscheidend wichtig, dass wir Kinder in die Gemeinde führen. Dass die Jungschar mal einen Gottesdienst gestalten kann. Dass die Teenie-Club mal einen Gottesdienst gestalten kann. Dass man mit ihnen etwas macht, dass die Gemeinde mit hineingezogen ist. Abschließend möchte ich Folgendes sagen. Es ist zunächst Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu Jesus und in die Gemeinde zu führen. Aber es ist Aufgabe der Gemeinde, die Eltern zu unterstützen. Und ich möchte jetzt Folgendes am Schluss sagen. In unserer pluralistischen, neuheidnischen Zeit ist es unerlässlich, dass die Gemeinde den Eltern hilft. Wir brauchen diese Hilfe. Ich habe ein Büchlein von Wilhelm Feix. Und da wurden vor allem leitende Brüder, älteste Pastoren gefragt, wie viel Hilfen bekommen sie durch die Gemeinde im Blick auf die Glaubenserziehung ihrer Kinder? Haben 70% gesagt, keine. Keine. Das muss uns zu denken geben. Haben wir Hilfen, unsere Kinder zu Jesus zu führen? Gott möge uns helfen, dass wir unsere Kinder für Jesus gewinnen, für seine Sache gewinnen. Amen. Ich möchte